weiß nicht mehr, worüber wir geredet haben.
Über das Zuckunglück haben wir geredet.
Ah ja, genau.
So fängt immer ein gutes Intro an, wenn man nicht weiß, worüber man reden möchte. Das lassen wir auch genauso jetzt drin. Das
nein, warte doch mal. Es tut mir leid, ich war gerade abgelenkt. Mein Handy hat geklingelt.
Ja. Ist eine Nachricht. Und noch 5 Euro in die Podcast-Kasse. Das wird richtig voll. Wir machen davon irgendwann einen richtigen Griechenland-Urlaub, Leute.
Echt, sollen wir das machen? Sollen wir eine Podcast-Kasse machen?
Unseren Griechenland. Weißt du, wie viel Geld du da schon reintun musst, wegen deinem ganzen Handy anlassen?
Beim Handball hatten wir das auch immer mit zu spät kommen oder mit so Sachen wie Trikot vergessen oder... weiß ich nicht, irgendwie. Und weißt du was? Ich habe 3 Flüge nach Mallorca, Mannschaftstour, die sind auf meinen Nacken gegangen.
Stark. Also, Freunde, wir haben in dieser Folge gesprochen über das Zugunglück in Griechenland, über die Auswirkungen der ganzen Demonstrationen, warum ist das überhaupt passiert, was hat die Regierung angestellt und so weiter.
Wir haben über schöne Sachen auch noch gesprochen, was meine erste Demo war, hochinteressant, wann. Und die letzte kann ich mich leider nicht mehr dran erinnern.
Die letzte Demo.
Irgendwas war dazwischen. Hört euch einfach die Folge an. Die ist auf jeden Fall gut geworden.
Viel Spaß. Kalimera, Kalimera, Leute. Herzlich willkommen zu eurer halben Stunde Griechenland beim Satz des Petaiedos mit meiner herzallerliebsten Panayota Petrizou und Daniel Kontelis.
Ja, immer wieder schön, wie toll du uns an seit Tag 1, heute ist 80. Folge.
Wahnsinn,
und
ne?
Seit Tag 1 du uns mich so schön anmoderierst immer. Als deine Lieblingsgriechin. Wie viele Griechinnen-Freundinnen hast du eigentlich, so richtig griechische?
Eine Handvoll vielleicht, nicht so viele.
Ich auch nicht. Ich habe so eine griechische Freundin, aber die sagt ständig, sie weiß nicht, warum sie mit mir befreundet ist, weil wir so grundverschieden sind.
Vielleicht ist das ja genau der Grund.
Wir waren letzte Woche auf einer Beerdigung von unserem sehr guten Freund. Der Papa ist leider verstorben. Mhm. Und dann zum Schluss... schmeißt man ja ein Blümchen ins Grab und dann will man sich ja bei der Familie so verabschieden. Mhm. Und dann hatte ich einen Disput, also danach noch, mit meinem Mann, weil ich bin reingegangen in die Familie vorne, muss ich erzählen, und da war in der zweiten Reihe noch ein Platz frei, so 2 sogar. Und mein Mann, der wollte schon gar nicht auf die Beerdigung, weil das ist gar nichts für den Beerdigung. Ne? Der ist tief traurig und der kann damit nicht so gut umgehen. Und ich muss sagen, ich kannte den Vater von meinem Kumpel auch viel, viel mehr als er. Mhm. Und ich bin dann rein, habe dann meinen Mann sozusagen dann neben unseren anderen Kumpels gelassen, hinten, die auch draußen noch standen, weil es waren super viele Leute da. Mhm. Und es war total super schönes Wetter. Und ich bin dann rein, habe dann einmal kurz mein Beileid bekundet bei der Familie in der ersten Reihe, mein Kerl auch, und ist erst dann wieder raus, ganz nach hinten gegangen. Und ich bin drin geblieben, habe mich auf die zweite Reihe gesetzt, weil A saß ich dann, B war ich dann in der Nähe auch von meinem Kumpel, das war mir auch irgendwie wichtig.
Ja.
Und er war dann draußen. Dann hat er mir zu Hause abends dann im Bett gesagt, er hätte sich gewünscht, dass ich dann bei ihm stehe und nicht einfach da vorne reingehe. Mhm. Und dann habe ich gesagt, nee, ich wollte aber ganz nah bei der Familie sein und nicht draußen hinter der letzten Kapelle da sein, weil ich habe auch nichts mitbekommen von den Reden, vom Pastor und so. Und ich fand das wichtig, dann auch mich so zu verabschieden. Und dann hat er gesagt, ja, aber alle Frauen, wo er standen neben ihren Männern und ich hätte mein Ding so durchgezogen. Ja. Was sagst du dazu?
Da bin ich ausnahmsweise mal gar nicht seiner Meinung.
Bravo, Daniel. Kannst du das, können wir darüber mal demnächst so nochmal in the flow reden, so wenn wir Abendessen.
Wir
droppen, ich drop das mal kurz, dann nochmal. Dann sagst du, ey, ihr wart doch auf der Beerdigung und dann sage ich, ja, und dann kommen wir nochmal auf das Thema. Kannst du dann jetzt auch noch begründen, warum du auf meiner
schon,
Seite bist?
Wenn du einmal unseren Podcast hörst, bin ich richtig im Arsch, ne?
Der hört den nicht. Der findet mich ja auch nicht witzig, deswegen hört er sich den nicht an.
Okay, ja, meine Frau ja auch nicht. Ich find das super löblich übrigens, dass du das überhaupt gemacht hast. Also, dass du da hingegangen bist. Wir haben in der letzten Folge viel darüber gesprochen, dass man sich auch mal gegenseitig loben muss und sagen muss, was man an dem anderen toll findet.
Ja.
Und das ist eine Seite von dir, die kannte ich jetzt auch noch nicht, dass du das machst. Ich finde das mega, mega gut, dass du das gemacht hast, weil das so richtig Rückgrat und richtig so Empathie und so ein Abschied, so eine Beerdigung ist etwas emotional sehr Aufreibendes, vor allem für die Verwandtschaft. Und wenn man dann einen guten Freund hat, der einem bei der Seite zur Seite steht, ist das so unfassbar wertvoll und nicht messbar in irgendwas. Also man freut sich einfach, Beistand zu haben. Und deswegen ist es dann nicht wichtiger, dass du Händchen hältst bei deinem Mann wie eine Kindergärtnerin, damit er ein gutes Gefühl hat, sondern dass du den Menschen, die es gerade wirklich brauchen, beiseite sitzt.
Siehst
deswegen
du,
finde ich
bravo,
das.
Daniel, deswegen bin ich auch mit dir befreundet. Genau aus solchen Gründen. Da kommst du wieder von hinten, räumst das Feld auf und gibst mir gute Vibes am Morgen. Nee, danke, mein Freund.
Gemacht. Hast du super gemacht.
So.
Und immer wieder so.
Und ich habe aber nachgedacht, weil der mich wieder mit seiner empathischen, ich spreche alle Probleme immer so 3 Tage später an, damit das so eine gute Atmosphäre ist,
ja. Hat
er dann zu mir gesagt, er würde sich das in Zukunft anders von mir wünschen. Also so, der kann ja richtig gut Kritik verpacken.
Ja, nee, das sind für mich so richtige Gänsehautmomente. Das finde ich ganz toll, wenn ich sowas sehe. Ich fand das zum Beispiel auch toll, wo ich auf einer Beerdigung auch war, dass zum Beispiel eine verflossene, ehemalige, so eine Ex-Freundin von jemandem, dessen Familie, in der Familie jemand gestorben ist, dass die Ex-Freundin auch mit auf die Beerdigung gekommen ist, die eigentlich schon lange getrennt sind miteinander. Aber die Ex-Freundin ja zum Beispiel auch die Person, die gestorben ist, die Familienangehörige war, sehr gut kannte. Und das lag dann da drüber, weißt du?
Ja,
das
natürlich. War dann
in der Wichtigkeit. Und sowas finde ich immer so. Ich glaube, ich habe keine Worte dafür, wie toll ich das finde. Ich finde das wirklich richtig super.
Ja, man sagt ja nicht umsonst die letzte Ehre erweisen. Und ich habe auch gesehen, dass in der zweiten Reihe, da war einfach noch Platz, obwohl 100 Leute draußen standen. Es war wirklich eine große Beerdigung, weil der Papa war auch Fliesenleger, der kannte natürlich auch total viele Leute. Mhm. Und dann war halt einfach Platz. Ich meine, mein Mann hätte ja auch sich einfach neben mich setzen können, weil der hätte da noch Platz gefunden.
Ja.
Aber ich glaube, dem war das auch unangenehm, wieder so nah irgendwo jemandem zu sein. Der ist
das
weiß hat
dich jetzt gerade noch viel mehr sympathischer für mich gemacht. Wirklich, ganz ehrlich gesagt. Ich finde das wirklich richtig toll, dass du das gemacht hast. Mhm. Mega.
Ja, cool. Bravo, Daniel.
Ganz viele Pluspunkte hast du
Danke,
gesammelt.
Danke, Daniel. Gerade. Kannst du das, wir droppen das, ja? Ich schmeiß dir demnächst nur so einen Beerdigungsbrocken kurz hin und dann haust du direkt die Story raus. Und dann bitte feier mich dann nochmal vor dem. Bitte feier mich dann nochmal. Das ist ganz wichtig, damit er nicht, weil er hat dann gesagt, dass ich wieder die Einzige war, die da nicht bei ihm stand und wieder mein Ding durchgezogen habe und nicht nachdenke und immer so von nach vorne posaune, hat er mich so hat er es gesagt.
Die Rebellin aus der Familie.
Ja.
Apropos Rebellin, wir haben ja letzte Woche auch über Griechenland gesprochen. Das wäre vielleicht ein Thema, was ich gerne nochmal mitbringen würde hier für heute. Als ich ja in Griechenland war, war ja die riesigen Demos. Ich weiß nicht, ob das hier alle mitbekommen haben. In den Medien wurde das auch nur so mal beiläufig erwähnt. In Griechenland ist das ein Riesending. Ne?
Also ach so, du meinst das große Zugunglück.
Alles, was
musst
damit
du kurz einmal kurz erklären. Das war letztes Jahr, glaube ich, ne?
Genau, nee, vor 2 Jahren sogar schon.
Ach, krass.
2 Jahre schon vergangen, Wahnsinn, ne? Also, was ist passiert? Kurze Zusammenfassung. Es ist ein Zugunglück passiert in Griechenland, ungefähr in der Nähe von Larissa. Das ist so, ich sag jetzt mal,
Das Fulda von Griechenland, Mitte Deutschland
so
ist.
Landes im Inneren mittig, so ungefähr. Tembi heißt der genaue Ort, aber den kennt man eigentlich nicht so. Larissa kennt man vielleicht. Südlich von Thessaloniki. Und da ist ein Zug zusammengestoßen mit einem Güterzug. Und das hat einen verheerenden Unfall gegeben. Und traurigerweise waren in dem Zug nicht nur, dass das ein Personenzug war, mit dem der Güterzug zusammengestoßen war, sondern es waren auch noch traurigerweise super viele Studenten und junge Leute in dem Zug. Das heißt, die Menschen, die dann da gestorben sind, und es waren 57 an der Zahl, waren sogar sehr viele junge Leute.
Ganz tragischer Unfall,
super
Super
tragisch, ganz, ganz schlimm, hat das Land in eine Schockstarre versetzen lassen. Bis heute sind die Leute extrem verzweifelt. Und was die Leute halt so traurig macht, und da finde ich auch so toll, dass Griechen halt so ticken. Die Griechen lassen sich
wütend,
ja ungern was vordiktieren.
Vor allem auch sehr wütend.
Ne? Genau, Griechen lassen sich super ungern Dinge vordiktieren oder auch irgendwie so abspeisen. Das finden die gar nicht cool. Und deswegen ist jetzt da diese Demo, die jetzt stattgefunden hat, als ich jetzt in Griechenland war, ist so ausgeufert, weil, überleg mal, allein in Athen waren 300.000 Menschen auf der Straße.
Ja, du musst mal sagen, aber warum?
Erklär ich dir jetzt.
Ja.
Das Thema ist Aufklärung. Also es wurde natürlich, wie das bei jedem Unglück oder Unfall, was auch immer passiert, wollen die Leute ja wissen, warum konnte das passieren? Was ist genau passiert?
Wer war verantwortlich?
Wer war verantwortlich? Hat das einen technischen Defekt? Hat das einen organisatorischen Grund? Was auch immer. Und leider Gottes muss man sagen, ich versuche das jetzt so neutral wie möglich zu erläutern, ohne jetzt, ne, möchte ja auch nicht irgendwie Teil von irgendeiner Verschwörung da jetzt werden, aber es wird der Regierung vorgeworfen, sagen wir es mal so, dass bewusst die Aufklärung von diesem Unfall verzögert wird, dass gewisse Themen oder Spuren suchen sehr schnell eingestellt worden sind. Minister wie Verkehrsminister, die zu der Zeit in der Verantwortung waren, Menschen, die bei gewissen Behörden und auch in dem Zug, in dem technischen Konstrukt verantwortlich waren, sind immer noch nicht gefasst oder zur Verantwortung gezogen, sondern machen einfach ihr Ding weiter. Und das macht die Leute halt einfach extrem sauer. Ne? Zeugen sind verschwunden. Es gab keine Gerichtsprozesse.
Ja, es sind doch, Zeugen sind doch auch gestorben, ne?
Es sind
im Nachgang,
gestorben,
also umgebracht.
Genau. Man sagt, das weiß man jetzt nicht, ne? Ob die umgebracht worden sind. Das wäre jetzt, ich will jetzt auch nicht in Verschwörungsecke abdriften, aber es sind sehr viele Zufälle,
ja, und Sachen,
die gemeinsam dafür gesorgt haben, dass das Ding noch nicht aufgeklärt ist.
Ja, ich habe auch gehört, dass irgendjemand, und das, also dass man das nicht mal rausfinden kann, dass irgendjemand dann Autos geschickt hat, die dann Zement über die Unfallstelle sofort, ich glaube, das war am selben oder am nächsten Tag, haben die irgendwas zubetoniert. Und selbst da haben die angeblich niemanden gefunden, der das zu verantworten hat. Und man wirft auch der Regierung vor, dass die halt so Vetternwirtschaft einfach die Namen nicht rausrücken. Wer verantwortlich war, war es menschliches Versagen, war es ein Baufusch. Ja. Also es wird viel über Baufusch geredet, illegales Bauen. Und deswegen, weil sich keiner da irgendwie den Finger gehoben hat und gesagt hat, wir waren es, ist ganz Griechenland, aber ich schwöre, ganz Griechenland auf die Barrikaden gegangen. Da weißt du, wie viele Menschen also wir haben 11 Millionen Einwohner in Griechenland.
Ja, allein in Athen waren 300.000. In Saloniki waren es auch extrem viele. Ich weiß nicht genau, wie viele es in Saloniki waren, aber.
Weil ich habe griechisch im Fernsehen gesehen, das waren ja Dimensionen, irgendwie mehrere Millionen Menschen sind auf den Straßen in ganz Deutschland gewesen.
Ja, weltweit haben protestiert. Ich habe ja auch bei mir in der Story eine Seite verlinkt, wo man sehen konnte, wo weltweit Märsche und Demonstrationen stattfinden zu diesem Thema. Ich finde das total erschreckend, muss ich dir ganz ehrlich sagen, wie man sowas nicht aufklären kann. Stell dir mal vor, du hast jetzt dein Kind verloren in einem Zugunglück und es wird von der Regierung oder von irgendjemandem dagegen gearbeitet, dass sowas aufgeklärt wird. Ich wäre stinksauer.
Du bist sauer. Ich glaube auch nicht, dass du deinen Frieden findest, wenn du einen Verantwortlichen hast, weil ich glaube, mit dem Schicksal, da kann dir eigentlich kaum was mehr Trost schenken, wenn du jemanden verloren hast, der dir nahesteht. Ich kann aber auch verstehen, dass du natürlich auch eine Aufklärung wünschst, damit das auch in Zukunft nicht mehr passiert und andere Menschen damit geschützt werden.
Ah, sag das mal nicht. Ich meine, ich bin zwar kein Psychologe, aber ich glaube, in der Trauerbewältigung spielt das schon eine Rolle, ob du weißt, warum was passiert ist und wer vielleicht für was verantwortlich ist. Ich glaube, das kann schon helfen. Vielleicht dir jetzt nicht, aber ich glaube, es gibt schon Menschen, die wissen wollen, zum Beispiel, wenn irgendjemand umkommt und es gibt einen Gerichtsprozess und jemand wird dafür bestraft oder irgendwas. Ich glaube, das hilft schon in der Bewältigung.
Ja, es hilft, aber ich sage jetzt mal, wenn es jetzt ein menschliches Versagen, genau, das möchte ich sagen.
Klar.
Es kann auch ein Zugführer, sagen wir mal, der Zugführer hat gepennt oder hatte irgendwie einen schlechten Tag und es ist ein menschliches Versagen. Dann, ich weiß nicht, ob es mir helfen würde zu wissen, dass der Hans-Peter heißt und an dem Tag irgendwie ein persönliches Problem hatte und deswegen nicht achtsam war oder so, ne?
Ja.
Oder ob es irgendjemand war, der, weiß ich nicht, einen Fakelaki gekriegt hat, also Schmiergeld bekommen hat, um irgendeine Baugenehmigung durchzugeben, die in Griechenland ja auch gang und gäbe ist bei sämtlichen Sachen, also auch in der Medizin, ne? Das sind Leute, die haben wirklich Medizin studiert und haben einen Akt abgelegt, dass sie Menschen helfen wollen, ja? Und kassieren pro Operation immer Bargeld. Da frage ich mich ja auch, und das ist ja gang und gäbe in Griechenland, dass, ich kann meine Hüfte operieren, aber der Orthopäde, der hätte gerne nochmal 1.000 Euro Cash. Und das finde ich halt hochgradig asozial, weißt du. Und da müssten also es gibt so viele Stellen in Griechenland mit dieser Riesenkorruption, und die da waltet, da finde ich, das ist natürlich eine normale Konsequenz daher, um zu sehen, dass da nicht alles mit rechten Dingen zugeht.
Ja, total. Das einzig Gute ist, was jetzt so eine ganz relativ neue Info ist, ist, dass natürlich die Opposition der Politik ein Misstrauensvotum gestellt hat und gesagt hat, dass eine Untersuchungskommission das mal untersuchen soll, ne? Was die Spurenverwischung angeht, ne?
Ja.
Das
also ist ja offensichtlich
gut.
Spuren verwischt worden. Das heißt, es gibt schon Leute, die was vertuschen möchten. Und das ist ja die Regierung. Also am Ende des Tages kannst du mir nicht erzählen, dass niemand weiß, bei der Deutschen Bahn, wenn jetzt irgendwie ein LKW mit Zement kommt, woher der kommt. Also den hat der nicht, der kommt ja nicht von alleine ad hoc aus der Ecke und sagt, ich mach das jetzt mal hier.
Ja, absolut. Also trauriger
Und warst
Termin.
Du mit in den Märschen? Hast du da irgendwas noch erlebt?
Nee, ich war ja mit meinem kleinen Kind und ich habe ja auch gesehen, dass da so auch teilweise Ausschreitungen waren und da habe ich mich nicht getraut, mit meinem kleinen Kind alleine zu machen.
Ja, muss man auch nicht. Ne? Und war es denn generell eher eine ruhige Demonstration?
Ja.
Also wenn du sagst Ausschreitungen,
Ja, viele von meinen Familienmitgliedern sind mitgegangen und auch mit Kindern mitgegangen, aber die meinten, das wäre ruhig. Klar, es gibt immer wieder Ausschreitungen und das sieht man ja auch dann immer in den Medien, dass genau diese Ausschreitungen zu sehen sind. Aber der Großteil war natürlich ruhig und deswegen müssen wir uns diesen traurigen 28. Februar merken. Und das wird wahrscheinlich in den nächsten Jahren immer noch ein Tag bleiben, wo die Leute auf die Straße gehen werden.
Es wäre echt wünschenswert, wenn das irgendwie geklärt worden wäre. Wird. Das würde ich mir wünschen für alle, vor allem auch für die Menschen, die es natürlich direkt betroffen hat. Ne? Oder,
Eine Million Menschen waren es übrigens in Griechenland, habe ich gerade nochmal schnell recherchiert, Pauli.
Dann sind das ja fast 10%.
Ja.
Das ist schon viel, ne? Das ist stell dir vor, in Deutschland wären es 8 Millionen.
Ja, das ist
ungefähr. Wie viel haben wir denn?
Das ist wirklich eine Menge.
80 Millionen, ne? 82 Millionen.
Ein paar mehr sind es, glaube ich, schon mittlerweile.
Haben wir 83?
Ja, irgendwie so. Ein paar mehr, ja.
Hm. Ja, überleg mal. Das ist natürlich, aber wir sind das der Volk der Demokratie. Wir müssen auf die Straße. Das ist ja in Frankreich, ist das ja jede Woche so ungefähr, ne? Das ist ja so schön, da
Italien
immer wieder.
Auch. Spanien.
Dass die Franzosen immer für jede Sache direkt ihre Freiheit.
Wichtiges Werkzeug.
Total. Finde ich auch wichtig. Wann warst du denn mal? Warst du mal demonstrieren?
Boah, wann war ich das letzte Mal demonstrieren? Ich weiß es gar nicht mehr. Du?
Ja, ich war vor kurzem, war ich sogar. Wo war ich denn noch? Ich war einmal hier wegen der Antirassismus. Ich bin ja Antirassismusbeauftragte in meiner Schule hier in Solingen einmal.
So eine Demo gegen rechts mäßig?
Genau. Ja. Da war ich in Solingen einmal. Dann, wann war ich nicht? War doch letztens nochmal. Wann war das denn? Mein Kopf ist gerade so leer. Wo habe ich denn demonstriert? Vielleicht fällt es mir gleich nochmal ein, was es war. Ich weiß auf jeden Fall, dass ich. Nee. Vielleicht fällt es mir gleich noch ein. Ich weiß auf jeden Fall, wann ich auch bei meiner ersten Demo war. Das wirst du mir nicht glauben.
Ja, ich weiß auch noch meine erste Demo, aber erzähl.
Also meine erste Demonstration, wo ich mit war, war die
Golfkrieg-Demo. Ja.
Und da war das, ich weiß nicht, es war in der Schule irgendeiner, dann bin ich, jetzt halte ich fest, von Solingen nach Bonn gefahren.
Welches Jahr war das? Weißt du das noch?
Ja, um die 90 war es rum. 91, 92 war. Ich meine, es gab ja mehrere Golfkriege. Ja. Ich war, glaube ich, weiß ich nicht, war das 92? Guck mal, kannst du mal googeln, wann der letzte Golfkrieg war?
Ja.
Ich war irgendwie 11 oder 12. Also muss um die 90er rum gewesen sein.
Ja, das war auch meine erste Demo. Bin ich mit meiner Mama mitgegangen, weiß ich auch noch.
Ja, echt?
Mhm, genau.
Ich weiß sogar noch, was wir gesungen haben.
Golfkrieg, 1990 bis 2. Boah, August 1990 bis 28. Februar, da ist ja wieder der 28. Februar.
Ja, wann denn?
1991.
Ja, kannst du mal sehen, hör mal.
Ja.
Da war ich 10, 11 Jahre alt. Also überleg mal, 10, 11 Jahre alt bin ich.
Aber bist du dir sicher, dass das nicht der erste Golfkrieg dann war? Weil der erste Golfkrieg war 1980 bis 1988.
Nee, der Malaka, da war ich ein Jahr alt. Wie bin ich denn? 100 oder was?
Ich dachte, du bist du nicht 100? Nee, okay.
Nee, ich war mit 1 war ich nicht demonstrieren. Auch wenn man mir das zugetraut hätte, dass ich das schon gemacht hätte können. Also ich bin nach Bonn gefahren mit dem Zug. Aha. Das musste ich mir kurz ersehen, das sind bestimmt 50 Kilometer.
Mhm.
Wenn nicht mehr.
Ja.
Ja, und mit Umsteigen. Das weiß ich auch noch, als ich in irgendeinem Bahnhof umgestiegen bin, mit ganz, ganz vielen Menschen in Köln, glaube ich sogar, bin ich umgestiegen und habe dann nur gefragt, ich muss nach Bonn. Und jetzt halte ich fest und dann haben wir gesungen, wehrt euch gegen sie, lasst sie nicht am Golf krepieren.
Oha, guck mal, das hast du dir gemerkt.
Ja, weil ich das weißt du was, ich hatte Gänsehaut, da war so eine ganz düstere Stimmung. Und ich habe nur gemerkt, weil in der Schule irgendwie viele darüber so also Plakate im PZ, im pädagogischen Zentrum aufgehangen haben mit so Panzern und dass das Ungerechtigkeit war. Und dann habe ich gesehen, große Demonstration in der Hauptstadt. Damals war ja Bonn die Hauptstadt. Und dann bin ich dahin gefahren. Alleine, ohne Eltern, ohne Freunde. Ich habe einfach mit diesen rebellischen, los, alle Menschen müssen sich wehren. Dann habe ich gesagt, alles klar, Jotti, ich bin dabei. Ist das krass? Cool.
Finde ich super.
Ja, total gefährlich auch eigentlich.
Würde ich meinem Kind nicht erlauben heute.
Total gefährlich und dumm, wenn ich jetzt gerade drüber nachdenke. So, ja. Ich weiß, meine Eltern haben nicht mal gemerkt, dass ich da war. Die waren ja in der Kneipe, die haben mal gar nicht gemerkt, wo ich war. Ich bin einfach abends irgendwann wieder zu Hause gewesen. Ich habe es noch nicht mal teilen können.
Ja.
Meine Eltern haben vom Golfkrieg gar nichts mitgekriegt.
Ist das ein Trugschluss, dass man sagt, auch jetzt an alle Hörer, die das jetzt mithören, man sagt ja immer, früher war alles besser, früher war alles sicherer, früher konnte man noch das und dies und jenes machen. Ist das wirklich so oder ist das nur ein Gefühl, was wir haben? Weil wir in den Medien jetzt immer viel genauer mitbekommen, was alles passiert. Und wir kriegen jetzt alles mit. Wir gehen eine Sekunde später, weißt du, bei Twitter, wer wo sich hochgejagt hat oder wer wo was war. Wo früher wusste man das nicht. Ist das ein Trugschluss, dass man denkt, das war früher alles sicherer? Oder was glaubst
du? Das Wort heißt übrigens Trugschluss.
Trug, ja. Was habe ich gesagt?
Was sagst du mit Trug? Was bist du?
Ich bin Trugschlüsse.
Bist du Trugschlüsse?
Ist ein Trugschluss.
Ist die Französische noch übrig geblieben?
Ich bin französischer. Bonjour.
Trugschluss.
Ça va, madame?
Trugschlüsse. Ich glaube, du hast recht. Also A, sind wir natürlich ein bisschen überinformiert. Wir kriegen ja wirklich jeden Furz mit, auch ob wir ihn wissen wollen oder nicht.
Ja.
Und du hast natürlich dann auch so eine Überschwemmung der Medien. Du kriegst dann auch eine Schlagzeile über sämtliche Kanäle, ob es im Radio ist, in der Zeitung ist, im Handy ist, Social Media ist und natürlich die normale Kommunikation zwischen der Gesellschaft. Du kriegst einfach eine Überinformation. Das ist genauso, wie man sagt, damals bist du alleine zur Schule und zur Kita gefahren. Ja, wir hatten weniger Verkehr. Es gab weniger Menschen, aber es gab mindestens, wahrscheinlich ähnlich viele Pädophile wie heute, weil auch das habe ich letztens mal gelesen, dass es ja ganz schlimm heutzutage geworden ist. Ich glaube, es gab damals auch Menschen, die sowas getan haben, nur wir sind halt einfach mehr informiert darüber. Die hatten einfach nicht diese Namen, Psychopathen, Narzissten, Sadisten. Also ich glaube, ja, das gab's, aber die Aufklärung war auch einfach nicht so groß. Heute sagen die ja schon 12-Jährige, ich bin in einer toxischen Beziehung. Das Wort toxisch, wirklich, das kann ich nach tatsächlich jedem um die Ohren, ich kann es nicht mehr hören. Jeder ist toxisch, das ist eine toxische Beziehung. Der ist ein Narzisst. Ach, warte mal, ein Narzisst kommt direkt nach toxisch und das Wort tatsächlich. Ey, wenn ich das in Talkshow höre, würde ich schon am liebsten darunter schreiben, rede doch mal wieder Deutsch. Also tatsächlich bin ich dann nicht so ein Typ. Tatsächlich habe ich dann aber gedacht, dass ich darüber nicht so nachdenken möchte. Tatsächlich hat mein Mann mich aufmerksam gemacht. Ich kann es nicht mehr hören. Diese Füllwörter langweiligen mein Hirn.
Ja, das ist eine Denkpause, ne? Die Leute
sollen die Schnauze halten. Ach, darf ich wieder nicht sagen, dass sie die Schnauze halten sollen?
Nee, hör auf damit.
Nee, man gewöhnt sich das an. Man hört dann einfach so oft dieses Wort, dass du dann selber das in deinem Wortschatz, in deinen Dialogen mit einfügst. Und das nervt.
Gut, du redest ja auch beruflich, muss man ja auch sagen. Und da spielt es ja schon eine Rolle, wie du redest. Und Sprechen ist ja dein Werkzeug, mit dem du auch Geld verdienst. Und da ist jemand, der 100-mal tatsächlich sagt, total eintönig und da hat man auch gar keine Lust zuzuhören.
Ich habe eine Freundin, die sagt immer, der Punkt ist, ich kann nicht mehr, glaubst du es mir, dass sie hört den Podcast auch nicht, und glaubst du mir, dass ich das Gespräch beende, weil mein Hirn überlastet ist? Vielleicht ist es auch einfach ein ADHS-Punkt, aber ich filter sofort, und wenn ich merke, dass eine mich einfach zuschwafelt, dann muss ich vielleicht einen Grund davon aufzulegen.
Meine Geschäftspartnerin hat eine Zeit lang mal Geld in die Kasse von Mitarbeitern eingefordert, wenn die immer so sagen. So, und jetzt auf der nächsten Seite sehen wir das und das in der Präsentation und der Kunde das und das und hier, das sind die Jahreszahlen. So, auf der nächsten Seite, also immer dieses...
Und die kommt auch aus dem Vertrieb, ne? Vielleicht ist es auch einfach eine Vertriebskrankheit. Ich muss da kurz was erzählen. Ich habe ja nach meiner Ausbildung habe ich bei E-Plus gearbeitet, im Direktvertrieb. Und ich schwöre dir, da ist so Dumm und Gomorra. Da wird dir der Vertrieb in die Adern gespritzt. Ja, das ist wirklich Drückerkolonne hoch 1000. War auf jeden Fall in den 90ern so. 2000er war es. Und hey, was ich da gelernt habe...
Das waren
auch
die ersten mit einer Flatrate, oder? Waren das nicht die ersten, die so eine Telefon-Flatrate hatten, E-Plus?
Ja, das war so dieser Studententarif, ne? Und jetzt halte ich fest, wirklich, als ich danach zu BMW gekommen bin, habe ich gedacht, Kindergeburtstag. Ich konnte alles schon. Ich war gedacht, ich habe gelacht. Ich habe gelacht darüber, über Einwandbehandlungen und Bedarfsanalyse und so. Egal. Also auf jeden Fall bin ich bei E-Plus gewesen und da bin ich nämlich so gebrieft worden. Da gab es eine riesengroße Tafel für alle Füllwörter. Du konntest abends nicht mehr normal reden in der Hotelbar, weil du nur noch darauf geachtet hast, wie du sprichst und wie andere reden. Da war alles weg. Nämlich, eigentlich durftest du nicht sagen, ey, das waren wirklich Öms und Nös, standen an der Tafel und dann gab es eine Strichliste. Und Ende der Woche, das war 14 Tage Bootcamp-Vertrieb, hast du dann dafür Geld bezahlt. 1 Euro pro Füllwort.
Aber kriegt man das raus?
Ja.
Ja?
Ja, klar, das kriegst du drauf, weil dein Geld, das vergisst du nie wieder. Ich achte ja auch drauf. Also es hat Folgendes gebracht, dass ich in meiner Vertriebssprache achtsamer wurde. Ich habe dann nicht gesagt, kein Problem, sondern sehr gerne. Ich habe nicht gesagt, eigentlich geht da nichts mehr am Preis. Weil dann sagst du sofort und uneigentlich. Ja. Also du lässt einfach keine Lücken mehr für diesen Gedächtnismüll. Oder die Macht des Schweigens, wann du nicht mehr anfängst zu reden. Wenn du zum Beispiel, weißt du eigentlich, komm, wir müssen das mal kurz machen. Ja, wusstest du eigentlich, wenn du einen Preis verkaufst, also sagen wir mal hier, mein Glas jetzt hier mit Wasser.
Ja.
So, und wenn wir jetzt ich möchte dir diesen Becher hier verkaufen und ich dir jetzt 1000 Argumente darüber bringe und du mich dann und ich weiß, der kostet jetzt 20 Euro und das ist der Preis, dass ich am Ende, wenn ich meinen Preis nenne, schweige und der Erste, der redet, hat verloren. Also Beispiel.
Sag mal ein Beispiel.
Ich sag dir ein Beispiel. Also, ich habe hier einen rosa Becher und der ist super toll und der hat tolle Qualität und da passt viel Wasser rein. Und der kostet heute 20 Euro. So, du hast verloren. Der Erste, der redet, der verliert, der kauft.
Einfach nur, weil ich mir aber dein Gesicht angucken muss, während du nicht redest. Deswegen muss ich
Na, was ich dir dabei erklären möchte, wenn du anfängst zu verteidigen, und jetzt mache ich es nochmal, dieser Becher, da passt viel rein, der ist rosa, der ist aus Plastik und der ist richtig gut. Und der kostet 20 Euro. Nein, der kostet 20 Euro. Und das ist super investiertes Geld, weil der ist total toll und den gibt's halt nur normalerweise kostet der 25 Euro. Also wenn du anfängst, deinen Preis zu verteidigen, bist du raus. Einfach, und das ist eine Vertriebsschulung, die heißt die Macht des Schweigens. Und deswegen sagst du, und dieser Becher kostet dann 20 Euro. Und die Zahl muss dein letztes Wort sein.
Aha, und dann, die Währung.
Dann sagst du nichts mehr und glaub es mir, das sind Sekunden werden zu Stunden. In dem Moment einfach dann ganz klar nicht mehr reden. Und der Kunde, der hält es nicht aus, der fängt an zu reden und der kauft dann. Wenn du aber anfängst zu reden, dann fängst du an zu verteidigen und in dem Moment ist der Kunde weg. Weil dann denkt er sich im Kopf, ach so, ja, du lässt ihm gar keinen Raum, das selbst zu entscheiden, zu kaufen. Schön. Weil ich habe, wenn ich alle Argumente genannt habe und dann meinen Preis platziere, dann habe ich nichts mehr zu sagen, weil dann hast du alle Infos und den Preis.
Finde ich super spannend, sowas. Ich habe ja Vertrieb nie gelernt, so wie du, ne? Also ich habe ja keinen vertrieblichen Background. Ne? Deswegen finde ich das immer super spannend, über so Sachen zu sprechen.
Ist das nicht interessant? Und ich merke immer, wie die Verkäufer schlecht sind, wenn ich nämlich auf der anderen Seite sitze und wenn die sagen, und ich kann Ihnen das Handy hier verkaufen für 600, weil normalerweise kostet es 800, aber heute 600 Euro, weil dann gibt's doch noch einen Akku dazu und auch noch eine Lampe und das ist ein super Angebot und das endet auch nächste Woche. Dann bist du schon raus. Halt doch einfach die Fresse. Sag einfach hier Angebot mit Lampe und Akku 500 Euro.
Machst du dich kleiner, als es sein muss, ne?
So ist es. Und das finde ich halt total interessant. Und deswegen hat auch Verkaufen ganz viel mit Sprache zu tun. Und deswegen merkst du auch immer, ob irgendwas noch am Preis geht. Zum Beispiel, wenn du sagst, ist da noch was drin? Und dann sagst du, ja, eigentlich nicht. Und dann sag ich immer, da kannst du darauf, und eigentlich?
Boah, das sage ich aber auch nie, eigentlich nicht. Also wenn ich mit einem Kunden über irgendwas spreche, dann ist Preis eigentlich auch nie ein Thema.
Ja, jetzt hast du natürlich auch Dienstleistungen, ne? Du bist in einer Agentur, du sagst, das kostet das und das und das ist eine Homepage oder das ist dann ein Slogan oder keine Ahnung, eine Kampagne, die kostet dann einfach das.
Nee, ich verkaufe das gar nicht mehr so. Ich habe früher so verkauft, aber irgendwann habe ich halt das verändert, ohne jetzt irgendeine Vertriebsschulung besucht zu haben. Aber ich verkaufe nicht mehr die Dienstleistung, sondern ich verkaufe das Ergebnis. Ne? Also ich sage nicht, du kaufst hier 4 Räder und ein tolles Auto und das und das. Also jetzt auf Auto übertragen, sondern ich verkaufe, du kommst sicher und schnell morgens zur Kita. Oder du kannst ohne Probleme nach Italien damit hin und zurück. Also weißt du, so im übertragenen Sinne.
So Fakten.
Ich verkaufe Lösungen. Ich verkaufe, damit gewinnst du mehr Kunden.
Ja, indem du da auch keinen Raum für Spekulationen lässt. Aber es gibt natürlich auch Vertriebssachen, wo man durchaus nochmal das Produkt noch erweitern kann. Ne?
Also ich gehe eher dahin, mit was für einer Erwartungshaltung ist der gekommen, der Kunde? Also was will der überhaupt? Der hat ja einen Grund, warum er bei mir sitzt.
Ja.
Und ich versuche, diesen Grund zu erörtern und versuche ihm für diesen Grund die Lösung anzubieten. Und nicht,
das ist eine klassische Bedarfsanalyse und du suchst das Kaufmotiv. Guck mal, siehst du? Du machst doch viel mehr Vertrieb, als du denkst.
Ja, ich habe es ja nie gelernt. Das ist ja Bauch, alles aus dem Bauch heraus. Und davon habe ich ja genug. Ne?
Du hast studiert. Du hast aber auch trotzdem studiert. Hast du was studiert eigentlich?
Nee, ich habe nichts studiert.
Aber du bist richtig auch ein Malocher,
ich bin richtig,
ne?
Von der Straße.
Ah, wie ich.
Richtig Straßenköter.
Schön. Ja, das sind... Dann hat die Praxis dich gelehrt.
Ja, total. Ich habe so um die Ohren gekriegt, jahrelang.
Ja.
Ja, aber das ist das Beste, weil das ist so peinliche Momente, an die erinnert man sich besser. Wenn man so richtig in die Kacke gegriffen
hast
hat.
Du
und
mal,
was Dummes
hast
gesagt
du mal, hast du mal, hast du mal einen Auftrag richtig verschissen?
Ja, total. Erzähl. Vor allem in meinen jüngeren Jahren. Wie
erzähl
oft ich,
mal.
Ja, da, also was ja in meinem Bereich eine sehr wichtige Fähigkeit ist, ist das, was der Kunde sagt. Und das, was der Kunde möchte, sind zwei ganz unterschiedliche Dinge. und der Kunde denkt, er hat etwas gesagt, was mir hilft, um ihm was anzubieten, aber das hat mir gar nicht geholfen. Und dann muss ich versuchen, rauszufinden, in dem, was er sagt, das zu finden, was er wirklich will. Und das konnte ich als junger Mensch gar nicht so gut, weil da fehlte mir dieses Zwischenmenschliche, da fehlte mir die Erfahrung, da fehlte mir auch, was davon ist bla 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 und nur man möchte irgendwie jetzt irgendwie wichtig aussehen. Okay, als
kannst
gegenüber.
Du mir mal ein Beispiel bringen?
Kannst du mal ein Beispiel bringen?
Also weißt du in letzter Zeit oder mal irgendwann in den letzten Jahren, wo mal ein Auftrag nicht reingekommen ist, weil du etwas in deinen Augen falsch gemacht hast oder vergessen hast oder nicht drauf geachtet hast? Hast du schon mal einen Auftrag verloren aufgrund von, weiß ich nicht, Nachlässigkeit, falsche Argumentation?
Also was ich ungerne mache und weswegen ich bestimmt schon mal den einen oder anderen Auftrag verloren habe, ist, ich rede gerne mit den Kunden in, so wie wir beide jetzt reden.
Persönlich,
und persönlich und erkläre denen Dinge, warum die so sind. Weil die meisten Leute, also ich habe ja nur Geschäftskunden, die haben keine Zeit, die wollen eine Lösung, die wollen einen Preis und die wollen, wie lange das dauert. Das sind die wichtigsten Faktoren. So. Wenn du aber etwas anbietest, etwas Technisches anbietest oder etwas Grafisches anbietest, dann sind das erstmal Dinge, die der Kunde nicht greifen kann, weil er nicht aus dieser Branche kommt. Und dann habe ich oft den Fehler gemacht früher, dass ich auf den Wunsch des Kunden eingegangen bin, dass ich dem erstmal das Angebot schicke, bevor ich mit ihm darüber sprechen kann.
Ja, ja, das machen ja
ein
viele.
Riesiger Fehler.
So, ja, voll. Du hast keine persönliche Beziehung aufgebaut.
Riesiger Fehler. Doch, man hat einmal ein Kennenlerngespräch gehabt, da hat man gut gewiped, da wusste ich, okay, der passt auch so zu mir, zu meiner Agentur, der würde auch gut als Kunde passen. Das ist ja auch nochmal ein Thema. Ich habe auch keinen Bock, mit jedem zusammenzuarbeiten. Ist ja auch etwas, was man sich erarbeiten kann über Jahre. Das ist ja auch eine Luxussituation. Und wenn ich denke, das passt, dann reden wir darüber, dann kriegt er ein Angebot und gut ist. Aber den Fehler habe ich früher gemacht, weil es halt schneller geht, ihm das einfach zu schicken und zu sagen, wir reden nächste Woche darüber. Fehler. Dadurch habe ich den einen oder anderen Kunden mit Sicherheit verloren. Das wäre ein Thema, was ein Fehler ist.
Ja, man merkt auch zwischendurch, finde ich, wenn ich, also ich gehe ja eh mit diesen Vertriebsaugen immer durch die Welt. Mein Mann hat mir vorgestern auch eine Geschichte erzählt. Der hat jetzt einen neuen Job angefangen und der hat mir erzählt, dass er mitbekommen hat, wie eine Faxbestellung reinkam von einer ganz neuen Firma. Der Azubi, der da im Vertrieb arbeitet, kriegt das und da stand da drauf, wir bestellen, ich sage jetzt mal, 3 Container.
Ja.
Und dann hat er ihn gefragt, kennst du den Kunden? Nee, der ist neu. Und was machst du jetzt mit der Bestellung? Und dann sagte er, ja, die bestellen 3 Container. Und dann sagst du, das ist eine Riesenfirma, die da bestellt, ja. Und weißt du, warum die zu dir gekommen sind? Nee. Und weißt du, was die richtigen Behälter sind, die brauchen? Nee. Hast du denn den Kunden angerufen? Nee. Warum sollte ich den anrufen? Weil der hat ja schon bestellt. Ja, nee, du rufst den an, du stellst dich vor, du sagst, du kannst, also, ne, wie kann man es besser machen?
Ja.
Du nimmst einen Hörer in die Hand und sagst, hallo, ich habe hier gerade einen Fax bekommen, Sie wollen die 3 Behälter. Wie sind Sie auf uns gekommen? Wir freuen uns sehr über den Auftrag. Was brauchen Sie noch? Sind das überhaupt die richtigen, die Sie brauchen?
Ja.
Wie sind Sie auf uns gekommen? Können wir Ihnen noch was anbieten?
Kann man eher nicht als Bestellung verstehen, sondern eher als als Door-Opener, ne?
Ja, und dann hat der Junge den wohl angeguckt und guckte ihn an und sagte so, oh, so, ja, nee, wir machen das immer so. Und wenn ich schon höre, wir machen das immer so. Ja, natürlich, deswegen gibt es auch nur ein paar Cristiano Ronaldos, aber 80 Milliarden Fußballer oder 80 Millionen Fußballer auf dieser Welt.
Immer so schlimm.
Du kannst doch noch...
Was auch geil ist?
Nee.
Was auch geil ist, hat er nicht gesagt.
Ja, hat er nicht gesagt, genau.
Ich liebe das.
Weiß ich nicht. Ja, und weiß ich nicht. Also überleg mal, wie viel mehr du aus so einer Faxbestellung rausholen kannst. Du kannst dich genau zeigen, dass du anders bist,
also
weil du diesem Einkäufer
dich
vorstellst.
Ich kriege ja schon Gänsehaut, wenn ich Fax höre, ne, als Digitalagentur.
Ja,
ich
genau.
Ich kriege ja schon Ausschlag an allen Körperöffnungen, wenn ich Fax höre. Ne?
Immer aus.
Und dein Hund auch.
Ja, der hört gerade irgendjemanden. Aus. Sonst Hundeknochenverbot die nächste Woche. Oh, das hat richtig geklappt. Schnauzi. Aus! Jetzt legt er sich schon mit. Der legt sich jetzt in die... Der hört gar nicht mehr auf.
So.
Also jetzt muss ich mal ganz
Was
kurz...
Was würde Martin Hütter jetzt mit dir machen?
Weiß ich auch nicht. Der ist Hopfen und Mais verloren. Das liegt ja wieder an mir. Ich muss zu Martin Rütter, nicht der Hund. Also, Ende vom Lied ist, wie viel mehr kann man aus so einer Sache machen?
Ja.
Wie viel mehr? Du kannst dich, was meinst du, wie der Einkäufer von der anderen Seite überrascht wäre, wenn er auf einmal einen Anruf bekäme? Hallo,
total.
Ich bin die Panayota, ich habe gerade Ihr Fax bekommen. Dankeschön, ja. Freue mich. Erste ja. Mal bei uns.
Mega.
Wie kommt's?
Was machen Sie eigentlich? Wo, schön, woher haben
kommen
Sie gefunden?
Denn? Ja, ja, woher kommen Sie denn? Wer hat uns ja. denn empfohlen? Ach, da was freuen wir uns. Sie? Da bedanken wir uns mal bei dem Kunden XY.
Ja.
Dürfen wir, was haben Sie denn noch im Angebot? Dürfen wir Ihnen noch was tun? Kann ich Ihnen mal unsere Produkte vorstellen? Vielleicht lernen wir uns ja. einfach mal kennen. Alter, du hast doch schon 1000 Sachen, würden mir einfallen, ja. wie ich dem an die Eier packe, netterweise.
Ja,
und ich muss auch ehrlich sagen, es gibt für mich sowieso nichts Interessanteres als den Vertrieb, weil man so viele Sachen daraus mehr machen kann und die Menschen sind einfach nicht geschult. Und die Leute wollen ganz oft, habe ich das Gefühl, auch gar nicht mehr verkaufen oder sind gar nicht offen, sind ja. überhaupt nicht offen, auch anders und mehr zu verkaufen.
Ja, absolut. Da fällt mir nämlich unser heutiger Satz des Peter Jedus ein.
Hast du einen? Was denn?
Ja, auf jeden Fall. Der passt sogar ziemlich perfekt in diesem Moment. Und zwar heißt er Opos Estroses Thakimithis. Hast du
ja.
den schon mal gehört?
Ja, ja, klar. Das ist so, was du siehst, wirst du auch ernten.
Ja, genau. Aber so wortwörtlich übersetzt heißt es, so wie du dein Bett gemacht hast, wirst du schlafen. Ich glaube, das gibt es
ja.
auch auf Deutsch. So,
ja, ja, wie du dein Bett,
Spruch.
So wie du
dich wägst. Ich weiß nicht.
Nee,
das ist
gebettet.
Wieder der genau, das ist wieder der Moment, wo wir wieder Sprachnachrichten und Nachrichten kriegen von Menschen, die uns korrigieren. Das sind die deutschen
Sprichwörter. Wie man sich bettelt, so schläft man, glaube ich.
Richtig,
heißt
sehr
es.
Gut. Bravo,
ah,
Jota.
Ja, like,
bah, du bist eine, du hast deutsche Pass offiziell verdient. Bravo.
Endlich, wie man sich bettet, so schläft. Ja, ja, und was man erntet, was man sät,
wird,
was man erntet, was man sät, so rum
ja,
heißt es.
Genau, genau. Und das passt eigentlich ziemlich gut in diesem Moment.
Und im
ja.
Griechischen hast du es aber nicht übersetzt. Wie heißt es?
Opos estroses thakimithis. Wie du dein Bett gemacht hast, wirst du,
nee,
wirst du drum schlafen.
Wie du
ja, estroses, also wie du
dich hinlegst.
Das nennt man so, wie man so, ja, wie man sich bettet. Estroses, ja.
Ja. Warst du im ja. Deutsch LK eigentlich? Letzte Frage noch an dich.
Deutsch LK?
Ja. Leistungskurs?
Nee, Deutsch hatte ich nicht im LK. Das
ich
fand
gemerkt.
Ich zu langweilig.
Ja,
ich hatte,
merkt man.
Ich hatte Englisch und Französisch im LK.
Mm-hmm.
Alors, si tu veux un peu français aussi, hein?
Un petit peu
baguette.
Baguette et croissant. In diesem Sinne, au revoir, chérie.
In diesem Sinne, bis nächste Woche. Au revoir.
Hat dir diese Folge gefallen? Dann sende sie unbedingt jemanden, der diese Folge hören muss. Empfehle unseren Podcast weiter und abonniere ihn, damit du keine Folge verpasst, denk unbedingt noch an die 5 Sterne.
Danke.
Und wenn du Griechenland genauso liebst wie wir und lustige Geschenkideen suchst, findest du das alles auf www.dubistgrieche.de im Shop.